Über unserer Versammlung, über unserem Gottesdienst heute Morgen liegt ein Geheimnis, dass unser Herr Jesus Christus selbst gegenwärtig ist und dass wir in seinem Namen beginnen. Ich möchte Sie auch grüßen zu diesem Gottesdienst, der ja unter dem Namen Kantate steht, singt dem Herrn. Und wenn wir dem Herrn unsere Lieder singen, so geschieht dies in der großen Dankbarkeit. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Auch hinter den dunklen Regenwolken heute scheint die Sonne so stark, dass sie hindurchdringt, dass wir einen hellen Tag haben. Wir wollen das Lied singen, die güldene Sonne, 346, die Verse 1, 2 und 8. Wir wollen beten. Du lieber Vater im Himmel, wir wollen dir heute Morgen danken, dass wir jetzt eine Begegnung mit dir haben dürfen. Und wir wollten noch ganz anders das Lob zu deinen Ehren erschallen lassen, als wir es können. Du weißt, wie das auch nicht mit äußeren Mitteln geht, weil in uns oft so eine große Traurigkeit herrscht, weil uns so viel belastet und beschwert. Und da ist auch so viel in Unordnung mit dir. Und da sind wir dir zuerst dankbar, dass du bei jedem von uns jetzt eine Korrektur, eine Reinigung vollbringen willst, dass du uns lösen willst von dem, was nicht recht ist vor dir, dass du die Sünde wegnimmst, die uns träge macht. Und dann gebrauche uns neu, dass wir dir dienen können mit unserem ganzen Leben, mit allem, was wir sind. Nimm uns neu in deinen Dienst und rede heute auch in dieser Stunde so mit jedem von uns, wie wir es brauchen, dass wir alle unter deinem Wortreden stehen, das du zu jedem von uns sagst. Und alles, was uns sonst noch bewegt, wollen wir dir jetzt jeder für sich in der Stille sagen. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Als das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt war, haben sie sich mit Eifer an den Wiederaufbau Jerusalems gemacht und sie haben tüchtig geschafft. Und es hat einen Aufschwung gegeben, es war so ein kleines Wirtschaftswunder in kärglichem Umfang. Aber da kam der Tag, wo ihnen Esra das Gesetz Gottes verlas. Das hatten sie gar nicht mehr gekannt. Und das hat sie so erschreckt, ich lese aus Nehemia 8. Als nun der 7. Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten. Am ersten Tag des 7. Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten, und es standen neben ihm Matitja, Schema, Anaja, Uriah, Hilkia und Masajea zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashabatna, Sacharja und Meshulam. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und als er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott. Und alles Volk antwortete, Amen, Amen. Das ist ja das Neutestamentliche, wahrlich, wahrlich, oder es ist gewiss wahr, diese Bestätigung. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten unterwiesen das Volk im Gesetz, und das Volk stand auf seinem Platz, und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir wollen nun miteinander singen vom Lied 233, sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, 233, die Verse 1, 4 und 5.
Thank you.
Unser Predigtext steht im Jakobusbrief. Wenn Sie in Ihrer Bibel aufschlagen, Seite 252, in dieser ausgelegten Bibel, in Ihrer eigenen ist es anders, Kapitel 1, Vers 17 bis 21. Alle guten Gaben und alle vollkommenen Gaben kommen von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist und kein Wechsel von Licht und Finsternis. Er hat uns geschaffen nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam die Erstlinge unter seinen Geschöpfen sind. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam im Zorn. Denn im Zorn tut kein Mensch, was vor Gott recht ist. Darum legt alle Unsauberkeit und alle Bosheit ab und nehmt das Wort bereitwillig an, das in euch eingepflanzt ist und das eure Seelen retten kann. Herr, hilf uns, dass wir dieses Wort begreifen und verstehen. Amen. Im Norden von uns, bei Düsseldorf in der Nähe, da gibt's ein Tal, genau bei Düsseldorf, Mettmann. Und da hat man im letzten Jahrhundert Knochen gefunden. Diese Knochen wurden sehr berühmt, da sie einem Affen sehr ähnlich sehen. Und man hat dann festgestellt, die Wissenschaftler haben das herausbekommen, dass das mit unseren Vorfahren zu tun hat. Und das ist der berühmte Neandertaler, den jedes Kind kennt. Aber die meisten Kinder wissen gar nicht, warum das Neandertal nach dem Neander heißt. Wissen Sie es überhaupt, dass da in Düsseldorf im 17. Jahrhundert ein Schulrektor war, Joachim Neander? Der Zugang zum Pfarrdienst war ihm versagt. Es hat bei ihm viel Spott gegeben von seinen Mitchristen. Als Theologiestudent ist er in Bremen in den Gottesdienst des damaligen Erweckungspredigers Unterleik gekommen und da hat ihn dieses Wort getroffen und er hat hier zu einer klaren Umkehr gefunden. Und es war ihm ein ganz wichtiges, brennendes Anliegen, andere Menschen auch so zu Jesus zu führen. Er konnte dann nur Schulrektor in Düsseldorf werden und er hat daneben manche Hausbibelkreise eingerichtet. Das war etwa 1670. Und da haben seine Mitchristen ihm übel mitgespielt. Und dann ist dieser Mann in seiner ganzen Traurigkeit oft hinausgegangen in dieses einsame Tal, das später nach ihm benannt wurde, Neandertal, dieser Joachim Neander. Und da draußen hat er sich oft tagelang in eine Höhle gesetzt. Und da sind ihm diese wunderbaren Lieder geschenkt worden. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Er hat diese Schulleiterstelle bald aufgegeben und hat nur noch einen kurzen Hilfspredigerdienst in der Martinikirche in Bremen tun dürfen. Ich war gestern aus Anlass eines Missionstages in Bremen und habe mir diese Martinikirche dort direkt an der Weser noch einmal angeschaut. Morgens um 5 Uhr hat man ihm ein paar Predigten aufgetragen und mit 30 Jahren ist er gestorben. Ein kurzes, flüchtiges Leben, aber dieser Joachim Neander, der so wunderbare Loblieder in unserem Gesangbuch uns gegeben hat, hat etwas begriffen vom Lob Gottes. Es ist ja merkwürdig, wenn man das Gesangbuch durchblättert, man hat den Eindruck, da haben überhaupt nur Menschen Lieder, besonders Loblieder, gedichtet, die aus großer äußerer Bedrängnis kamen. Leute, die innerlich ganz verzagt waren, etwa die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, diese furchtbare Zeit, war eine Zeit, die so fruchtbar war für das Singen und Loben Gottes. Und die Tage, wo es Menschen gut ging, da blieb es sehr stumm. Haben nicht da Menschen erkannt, das Lob Gottes wird gerade da gesungen, wo man von sich selber nichts mehr erwartet? Musste es dieser Neander nicht in die Welt hineinschreien? Gerade weil er sagte, die anderen mögen noch recht haben, wenn sie mich kritisieren. Und an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde. Aber ich muss von dem sagen, was Gott mir gegeben hat. Von der großen Freude, die ich in ihm habe. Und ich will es allen Menschen zurufen, wie reich man wird, wenn man ihm folgt, wenn man ihm gehört und wenn man alles in seine Hand legt. Ich wollte, dass Sie auch so fröhlich dieses Gotteslob singen können. Ich weiß nicht, was man bei uns in unseren Wohnungen hört, ob man da viel mehr vom Meckern, vom Schimpfen, vom Brummen hört, von der Unzufriedenheit, von den schlechten Zeiten, vom Klagen und ob dort das Jammerlied gesungen wird. Ich meine, viele Leute können nicht singen, das ist mein erster Punkt, weil sie ein Kloß im Hals haben, besonders Christen. Ich meine jetzt nicht diesen Kloß der Eitelkeit, manche sind sich zu gut zum Singen, die widert das irgendwie an, warum soll ich das singen, sondern die können nicht singen, weil sie sehr traurig sind, nicht nur, weil sie äußere Not haben, die äußere Not merkwürdigerweise, die lähmt Christen nicht im Singen. Was habe ich Menschen schon im Krankenlager singen gehört? Oder Menschen in großem Schmerz? Oder wie haben wir schon bei einer Christenbeerdigung am Grab singen können? So mächtig und laut wie sonst nie. Ja, was ist das Besondere, dass da viele nicht singen können? Ich glaube, heute Morgen sind viele da, die sagen, ich bin traurig über mich selber. Ich wollte Gott viel treuer dienen. Ich wollte Gott viel heißer lieb haben. Ich wollte Gott viel mehr dienen und auch treuer sein. Ich wollte seine Gebote eifriger halten. Ich wollte viel mehr für ihn tun in meinem Leben. Das ist ja der Wille eines aufrechten Christen und da ist man sehr traurig. Geht's Ihnen nicht auch so? Dass man ganz müde und verzagt ist und sagt, ach, ich kann heute nicht singen. Ich habe gehofft, ich könnte meinem Herrn Ehre bereiten. Ich wollte, dass mein ganzes Leben ein Lobpreis würde für ihn und jetzt ist es bei mir so traurig, so enttäuschend. Mein ganzes Leben ist gefüllt mit anderen Dingen und das geht nun schon eine ganze Zeit so. Und da kann man ärgerlich werden. Und dann macht man wieder neue Vorsätze und sagt, so, jetzt möchte ich es noch einmal neu probieren. Jetzt möchte ich noch einmal versuchen. Von heute an möchte ich in meinem Leben eine ganz konsequente Nachfolge Jesu leben. Haben Sie schon so probiert? Das ist der beste Weg weg von Jesus. So gut Sie es auch meinen und so eifrig Sie das tun, das ist der beste Weg weg vom Glauben, vom Lob Gottes sowieso. Das ist ein Kennzeichen, dass es nicht mehr stimmt. Ja, aber das ist doch wichtig, dass wir den Glauben mit unserem Leben bewähren. Spielt ja heute eine große Rolle bei vielen Menschen, die vielleicht denken, was sitzen die da heute im Gottesdienst zusammen? Ich will doch das Gute tun. Ich halte nicht so viel vom Hören. Ich bin mehr für die Praxis. Ich bin nicht so für die Theorie des Glaubens. Ich bin ein Praktiker, der den Gehorsam Gottes draußen tut. Dann müssen wir solchen Menschen sagen, uns ist eine Erkenntnis geschenkt worden, dass wir das mit dem Tun eben nicht hinkriegen. Vielleicht sitzen jetzt noch welche unter uns, die denken, sie schaffen das doch noch. Ich wünsche Ihnen den Durchblick des Heiligen Geistes, dass Sie wissen, Sie können sich anstrengen, wie Sie wollen, Sie schaffen das nicht. Sie können sich Vorsätze geben, so viel Sie wollen. Aber das war sicher bei vielen Menschen der Grund, der sie vom Glauben weggetrieben hat. Immer mehr Vorsätze, immer mehr Wollen und immer weiter weg vom Glauben. Es ist ja in unserer Philosophie von Kant her ein Erkennen, dass nichts in der Welt möchte gut gehalten werden als allein ein guter Wille. Der Wille ist das doch, was den Menschen auszeichnet und was den Menschen heraushebt. Da möchten wir von unserer Erfahrung her ganz schlicht sagen, in unserem Leben haben wir viel, viel probiert mit unserem Willen. Es ist immer schief gegangen. Und Sie können noch einmal den Versuch wagen. in ihrem Leben etwas Neues hineinzubringen, indem sie sich ganz fest vornehmen, jetzt will ich Gott noch treuer dienen, die Gebote noch ernsthafter nehmen. Das bezeichnet ja die Bibel als den Weg des Gesetzes. Ein Weg, der von Christus durchgestrichen wird, ein Weg, der uns wegführt von ihm, ein Weg, der uns in die Hölle führt. So gut gemeint er ist, so edler wirkt. Weil man von seiner eigenen Kraft und von seinem Fleisch nichts erwarten kann. Darum setzt Jakobus ein. Alle gute Gabe kommt vom Vater des Lichts. Man hat dem Jakobus ja gern unterschoben, er würde meinen, dass der Mensch mehr mit seinem Willen erreichen muss. Nein, gerade Jakobus sagt, alles Neue kommt nur von Gott her. Das ist ein Geschenk, das man nur empfangen kann. Das Wunder geschieht dort, wo ein Mensch sich neu begreift als einer, der von Gott her leben darf. Wenn Sie versuchen, Ihr Leben zu heilen, werden Sie scheitern. Sie werden das nicht bewältigen. Sie werden die Krisen Ihres Lebens nicht überwinden. Sie werden die Schwierigkeiten nicht überwinden. Alle gute, alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Man kann sich immer nur neu beschenken lassen von dem Herrn, der ein Leben neu machen kann. Wenn das kommt mit dem Licht, da denkt man ja unwillkürlich an die Schöpfungsgeschichte der Welt. Wie Gott in dieses Chaos der Welt, man weiß ja gar nicht, was das war, diese dunkle Urflut, dieses Unheimliche am Anfang. Und dann sprach Gott hinein, es werde Licht und es ward Licht. Es kann in meinem finsteren und in Ihrem finsteren Herzen nur neu werden, wenn Gott dieses lösende Es werde hineinspricht. Wir sprechen da gern vom Wunder der Wiedergeburt. Dass Gott da einen ganz neuen Anfang setzen muss und Gott das machen muss, dieses neue Leben muss von ihm in uns geschaffen werden. Ein wunderbares Geheimnis, da wird hier beim Jakobus dran erinnert, das steht ja immer dahinter, an das Werden eines Kindleins, das dann geboren wird. Das wunderbare Geheimnis, da ist ein kleines Baby, das im Mutterleib getragen wird und dann plötzlich geboren wird. Und das neue Leben kann nicht von einem Menschen erzwungen und ertrotzt werden, sondern es ist da, weil Gott es macht. Und darum muss das Lob Gottes in unserem Leben da sein. Dort verstummt es, wo wir es mit eigener Kraft vollenden wollen. Sondern Gott schafft das. Er hat das Licht aus der Finsternis hervorleuchten lassen. Er hat uns gemacht nach seinem Willen. Über unserem Christsein steht das. Gott will mich haben. Gott will etwas Neues machen. Jetzt sagen wir aber, in meinem Leben ist so eine riesengroße Macht. Das ist die Macht der Finsternis. Und die will mich immer wieder prägen und bestimmen. Ich kann gegen diese Versuchungsmächte gar nicht angehen. Sagt Jakobus, richte deinen Blick höher. Keine Macht der Finsternis kann das Licht Gottes verdunkeln. Öffne du dich diesem Licht Gottes. Das ist der Weg des Evangeliums. Wenn Sie wissen, wie schwierige Menschen, wie notvolle, wie belastete Menschen neu werden können, genau wie wir auch, indem wir uns öffnen für dieses Licht. Gott hat uns gemacht. Und dann kann ich nur hören dieses große Wort, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Aber wenn man dann dran denkt, wie wird das werden in der kommenden Woche, wie werde ich denn durchhalten in meinem Glauben, ist mein Glaube stark genug? Nein, der ist nicht stark genug. Aber der Herr will in unserem Leben dabei sein. Er spricht dies zu. Ich bin bei dir. Ich bin da, ich stärke dich. Die auf diesen Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. In jedem Christenleben muss dieses Wunder geschehen sein, dass ich von Gott einen neuen Anfang her habe. Dass dieses Wunder, ob Sie es Bekehrung oder Wiedergeburt nennen, dieser neue Anfang geschehen ist, dass Gott bei mir einen neuen Grund gelegt hat, den er nun weiter ausbauen kann. Von meinem Fleisch, von meiner Wesensart, von meinem Willen, von meinem Gemüt erwarte ich gar nichts. Meine Entschlüsse, mein Ja-Wort ist sehr brüchig. Aber dass ich gezeugt bin nach dem Willen Gottes, Das ist das Wunder, an das ich mich halte. Und das lässt mich fröhlich singen. Und dann schaue ich weg von all dem Bösen meines Lebens und weiß, ich kann etwas Großes erwarten. Von ihm her, mein Leben wird neu. Jetzt haben wir zuerst davon gesprochen, warum so viele Christen so schlecht singen können. Weil sie alles von sich selber her erwarten und mit ihrer eigenen Kraft erneuern wollen. Und da wird man in viel Traurigkeit und Resignation hineingeführt. Das Lied, das frohe Lied des Glaubens wird gesungen, weil alles von Gott herkommt, dem Vater des Lichts. Bei dem ist keine Veränderung noch Wechsel von Licht und Finsternis. Er wird auch mit unserem Leben zum Ziel kommen. Wir müssen uns ihm nur öffnen und ihm Raum geben. Dann können wir jetzt ablegen und sagen, danke Herr, dann ist ja alles gut. Und ich darf auf dich bauen und auf dich trauen. Zweite Frage, wie erfährt man das? Es ist eine große Abwertung geschehen in den letzten Jahren, die ist einem gar nicht bewusst geworden. Da hat man immer so ein bisschen das Wort madig gemacht und gesagt, ach, was geschieht denn da so? Die machen ja nur Worte, besonders in der christlichen Verkündigung. Wir wollen endlich mal Taten sehen. Was ist denn da schon? Da predigt einer Sonntag für Sonntag und wie viele Predigten werden gehalten? Was kommt denn da schon raus? Jakobus ist sehr skeptisch, was aus dem Tun der Menschen kommt. Und das deckt sich mit dem, was Paulus sagt, dass er vom Willen des Menschen nichts erwartet. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch und das bleibt menschlich und brüchig. Ich denke, dass auch in unseren Tagen niemand einen Krieg will. Niemand auf der Welt. Wer will denn einen Krieg? Es will jeder nur das Gute, das Gerechte und den Frieden. Nur mit welchen Mitteln? Was ist so töricht, wenn man meint, man müsse nur ein paar Ratschläge geben? Unser menschliches Tun bleibt immer so brüchig. Wir wollen das Beste und heraus kommt so viel Leiden, so viel Angst, so viel Gefahr. Und darum sagt hier Jakobus, wie das neu wird und wie man das erfährt. Durch das Wort. Gott hat uns durch das Wort neu gemacht. Menschen werden verändert durch das Wort Gottes. Er hat uns geschaffen nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit. Er setzt betont dazu das Wort der Wahrheit. Dieses Wort der Wahrheit ist in Jesus von Nazareth sichtbare Gestalt geworden. Das hat Jesus getrieben bis zu seiner letzten Handlung. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so haben sie ihn dann ins Grab gelegt und dieses Wort der Wahrheit hat dieses Grab aufgesprengt. Und die ersten Christen hatten gar nichts. Sie sind nicht hineingegangen in die Welt und haben gesagt, wir haben die Lösungen für ein friedliches Zusammenleben der Menschen. Wir haben die Lösungen für gerechte Wirtschaftsordnung. Sie haben gesagt, wir haben das Wort der Wahrheit. Das war die Pfingstpredigt der Apostel. Und wenig später haben sie es wieder bezeugt. Es gibt kein anderes Heil, es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, in dem wir gerettet werden können als allein der Name Jesus. Dann hat man sie bedroht. Schweig doch mit diesem Wort. Wir können es nicht lassen. Die Welt wird verändert, wo dieses Wort der Wahrheit gepredigt wird. Wir müssen es uns noch einmal vergegenwärtigen, was die Kraft der Christen war. Ich wünschte mir auch, dass mein Tun so überzeugend wäre, dass alle Leute kommen würden und sagen, du bist ein Heiliger, aber es gelingt mir nicht. Und das Tun der Christen war auch immer anstößig. Es war immer zu allen Zeiten auch dem Gericht Gottes unterworfen. Das Tun der Christen hatte nie Heilsbedeutung. Alle unsere Taten, auch die besten Taten, die wir tun, die müssen noch durchs Gericht Gottes durch. Auch was heute in der Kirche geschieht, das muss noch von Gott gerichtet werden. Und da ist viel, viel Sündiges dabei. Es ist falsch, wenn wir auf unser Tun bauen. Aber da war es die Kraft der Christenheit, selbst dort in der römischen Verfolgung, dass sie das Wort der Wahrheit gepredigt haben. Diese, die man den Löwen vorwarf, die man auf Scheiterhaufen legte, und sie haben es bekannt.
und haben den Christus Gottes angebetet. Was war denn die Reformation? War die Reformation eine Bewegung des Tuns? Im Mittelalter gab es sehr viel Bewegung des Tuns, aber das Tun an sich führt uns noch nicht zum Heil. Natürlich gehört das Tun zum Wort, aber das Tun allein hat keine Heilsbedeutung. Das Wort der Wahrheit war es in der Reformation. Und die größte Not unserer gegenwärtigen Christenheit ist doch sicher, dass man nicht mehr nach dem Wort der Wahrheit forscht und sucht. Das war die Kraft des einen Augustinermönchs Luther, dass er hineinzog nach Worms mit dem Wort der Wahrheit. Und es mag sein, dass wir sehr unvollkommen sind mit unserem Leben, mit all unserem Tun. Wenn Sie anschauen, wer sind die Boten Gottes und was sind seine Jünger heute und was ist die Christenheit und die Kirche? Aber wenn wir das Wort der Wahrheit haben, dann können wir das bezeugen. Was nötig ist in unserer Zeit, dann kann etwas Großes geschehen. Dieses Wort soll nicht leer zurückkommen. Es soll tun, wozu es gesandt ist. Das Große geschieht nun. Wo dieses Wort verkündigt wird, da gelingt es ihm plötzlich, die hart gepanzerten Herzen der Menschen zu sprengen. Da gelingt das auch plötzlich im 20. Jahrhundert, dass Menschen frei werden von ihrer Selbstsucht und umgedreht und umgepolt werden, dass sie Gott dienen können. Und plötzlich geschieht die größte Verwandlung durch das Wort der Wahrheit, dass Menschen frei werden von ihrer Selbstsucht, von ihrer Sucht, selber Lust zu haben und ihre Lust am Herrn plötzlich kriegen und ihm dienen wollen mit allem, was sie sind. Wo dieses Wort der Wahrheit in uns Raum gewinnt, da kann es plötzlich Wurzel schlagen, da kann es uns umdrehen und da kann es aus uns eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung formen. Es kommt zum Tun nur durchs Wort der Wahrheit. Warum ist denn einst ein Zöllner, als er Jesus begegnete, ein verwandelter Mensch geworden? Weil das Wort der Wahrheit ihn traf. Da hat er Jesus es fertiggebracht, dass er aus einer Dirne einen neuen Menschen machte. Wie hat er ihr belastetes Charakterleben verändert? Durch das Wort der Wahrheit. Durch die Begegnung mit dem Wort der Wahrheit allein. Es gibt im Neuen Testament überhaupt keine anderen Wandlungen von Menschen außer Selbstsucht hinein zum Dienen, als durch die Begegnung mit dem Wort der Wahrheit. Es ist in unserer Zeit so läppisch, so naiv, wenn wir meinen, es wäre von Christen gefragt, dass wir noch ein paar Appelle loslassen an die Welt, sei doch lieb und seid nett zueinander, wie wenn das die Leute nicht selber wissen, die wollen das doch. Haben Sie es noch nie empfunden? Wie Menschen traurig sind heute, wenn sie spüren, dass ihr Familienleben zerbricht. Und wie die Menschen leiden an den Disharmonien. Und wir sagen nur, ja, ihr müsst eben nur wollen, ihr müsst euch ein bisschen mehr mühen. Statt dass wir ihnen das Wort der Wahrheit sagen. Dass allein vom Vater des Lichts die Grunderneuerung kommen kann, der unseren sündigen Menschen heilen kann und uns zu neuen Menschen formt in seiner Vergebung. Und indem er in unserem Leben wohnen will durch seinen Heiligen Geist, da wird es neu. Jetzt muss ich aber doch noch drittens von dem Gegensatz reden zwischen Hören und Tun. Warum ist es da so ein Gegensatz? Es wird ja so oft getan, als ob manche Leute etwas gegen das Tun hätten. Ich glaube, es gibt niemand, der dagegen ist, dass man Liebes tut. Oder glauben Sie? Es gibt doch niemand, der gegen das Tun ist. Das Tun, das ist selbst, ja, das ist wichtig, ja. Wer will nicht das Gute tun? Ich frage mich, ob nicht jeder Mensch eine Sehnsucht hat, das Gute zu tun. Nur viele Menschen sind so im Widerstreit mit sich selber, dass sie es nicht fertig bringen. Ja, wie wir ja auch. Warum kommt es dann zu diesem Gegensatz zwischen Hören und Tun? Ich leide darunter, dass heute das Tun so einseitig überbewertet wird in unserem Reden. Es wird zum Beispiel offen davon gesprochen, in unserem Gesangbuch seien so wenig Lieder vom Tun drin. Da seien so viele Lieder vom Glauben drin, so dogmatisch schwere Lieder, aber nichts vom Liebe üben. Was wollen wir denn besingen? Wollen wir hier zum Gottesdienst zusammenkommen und singen, wie lieb wir sind? Wie viel Gutes wir tun und wie freigebig wir sind und wie wir die Nöte der Welt heilen und die Hungernden überall in der Welt sättigen. Unsere Christenheit ist sehr müde geworden im Tun und es geschieht sehr, sehr wenig. Und auch bei den großen Geldern der Kirche ist es nur ein Teil, was hinausgeht zu den Armen. Das Tun ist sehr klein geschrieben, auch wenn man viel vom Tun redet. Das Schlimme ist, dass man vom Tun reden kann und Appelle machen kann vom Tun. Jakobus empfiehlt zu einer Erneuerung, der ist ja so ein Praktiker gewesen, zu einer Erneuerung, dass man schnell zum Hören sein soll. Ein Christenleben gezeichnet sein soll vom Hören, ganz große Ohren, dass das Wort Gottes viel in uns eindringen kann und langsam zum Reden. Viel schweigen, keine großen Worte machen, auch von dem, was die anderen tun müssten, auch von dem, was heute Not täte, sondern hören und dann dieses Wort in sich aufgehen lassen. Langsam im Zorn, auch im Zorn über die anderen Menschen. Auch im Reden, was die anderen machen sollten, heute in der Welt und wie man Weltfrieden macht, sondern höre du dieses Wort. Leget alle Unreinigkeit und alle Unsauberkeit und alle Bosheit ab und nehmt das Wort bereitwillig an, das in euch eingepflanzt ist und das eure Seelen retten kann. Das sagt nicht Paulus, sondern das sagt Jakobus, der Praktiker, dem es so ums Tun geht. Ein Mann, dem es wichtig war, dass in unserem Leben sich etwas widerspiegelt vom Wort, und er vergleicht dies mit einem Samenkorn, das ausgesät wird, und dieses Samenkorn fällt in die Erde. Und dann sagt er, nun braucht dieses Samenkorn Licht und Platz, dass es wachsen kann und groß werden kann. Wo liegt denn die Schwierigkeit, dass dieses Wort bei uns nichts wird und dass es oft wieder verhallt und dass es zum einen Ohr hereingeht und zum anderen wieder herausgeht? Das liegt daran, dass es keinen Raum findet in unserem Leben. Unreinigkeit und Bosheit. Dass unser Herz hier im Innersten unserer Selbstsucht gehört und wir uns selber gehören. Und dann sagt Jakobus, leg doch das ab. Und schaff du die äußeren Bedingungen, dass das Wort in dein Herz hineingehen kann. Jetzt wünschte ich mir, dass sie heute etwas ahnen von der Liebe Gottes, dass sie hören, wie Jesus sie lieb hat, wie er in ihrem Leben etwas Neues schaffen will, wie er sein Licht in ihr Leben hineingeben will und wie dann ihr ganzes Leben umgestaltet werden kann. Natürlich muss das durchdringen, das geht dann weiter, seid nun Täter des Wortes. Lasst das durchdringen, lasst eure Hände, eure Gedanken davon voll sein. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. In aller Weisheit lehret und vermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgesängen. Macht, dass dieses Wort Gottes in euch umgeht und dann wird es euch treiben und erfüllen. Ich denke manchmal, der Teufel weiß in unseren Tagen, was er tut. Vielleicht gehen unseren jungen Leuten die Schlager ein, man pfeift sie auf der Straße. Das sind so Ohrwürmer, die kriegt man gar nicht mehr aus dem Kopf. Und wenn anstelle dieser Ohrwürmer die großen Loblieder Gottes in unserem Kopf wären, die uns nicht mehr aus dem Sinn gehen, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, er dir alle deine Sünden vergibt, dann könnte uns auch träges Herz lieben. Dann könnten wir den Hass überwinden mit Vergeben. Und dann könnten wir zurücktreten. Und dann müssen wir nicht mehr um unser Recht kämpfen. Dann wären wir geborgen, wenn das Wort Gottes uns treibt. Und dann wäre Hören und Tun zu einer wunderbaren Harmonie gekommen. Dann wären wir Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Amen. Und nun singen wir vom Lied 188, die Verse 1 und 3.
Thank you.
Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir fühlen uns manchmal so stolz mit unseren guten Werken, mit der Liebe, die wir üben. Aber vor dir und deinem Licht erkennen wir, wie brüchig das alles ist und wie klein unser Tun ist angesichts der riesengroßen Herausforderung der Welt. Ach Herr, gib du uns jetzt durch deinen Geist Klarheit, damit wir uns nicht selber bewundern und verehren mit unserem Tun, sondern damit wir erkennen, wie wir das meiste schuldig bleiben. Und da sind wir dir dankbar, dass du uns dennoch liebst und dennoch annimmst, dass wir zu dir kommen können und du deine Hand über uns hältst, dass du uns nicht loslässt, ja, dass du noch große Pläne mit unserem Leben hast. Und da wollen wir uns dir öffnen und deinem Wort der Wahrheit. Wenn du in uns wirkst, dann kannst du Neues schaffen. Du kannst in unserem finstern Herzen alles Licht machen. Du kannst uns frei machen von der Selbstsucht. Wir wollen dich bitten, reiß uns ganz herum von allen falschen Bindungen, dass wir dir ganz gehören, dir zu eigen sind und dass unser ganzes Leben und Tun von dir und deinem Wirken gezeichnet ist. Lass auch all unsere Berufsarbeit, alles, was wir draußen leben und reden, von dir und deiner Herrschaft geprägt sein. Du musst in uns Wohnung machen und Herr unseres ganzen Lebenseins, auch unserer Geldgeschäfte, auch unsere Gedanken, auch unsere Freundschaften. Lass du bei uns nicht die Unreinigkeit und die Bosheit weiterwirken. Gib uns einen Blick dafür, was uns bremst und von dir abhält, was deine Gegenwart stört, damit du durch uns hindurch etwas wirken kannst zu deiner Ehre und zum Lob deines Namens. Wir bitten dich auch in dieser bewegten weltpolitischen Lage, erhalte uns den Frieden. Wir sind es nicht wert, aber wir wissen, dass das deine Geduld mit uns ist. Und du hast uns bisher unverdient so viel geschenkt. Und hilf uns, dass wir auch die Tage des Friedens recht nutzen, dass wir die Zeit nützen, um anderen Menschen etwas von dir und deiner Liebe weiterzusagen. Wir bitten dich für alle Menschen, die in großer Bedrängnis sind, die Verantwortung tragen, auch in Staat und Öffentlichkeit, gib du ihnen Weisheit und Erkenntnis deines Willens. Und wir danken dir, dass wir wissen, dass du dein Heil schaffst, auch heute, auch in allem, was geschieht. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch den vierten Vers vom Lied 188.
Thank you.
Wir wissen wenig von der Ewigkeit, wie es jetzt ist vor dem Thron Gottes, aber das wissen wir, dass fortwährend Lobgesänge gesungen werden. Das ist das Schönste, wenn Sie das auch mitnehmen in diese Woche hinein. Und ich bin überzeugt, wo Sie Gott loben, wird Ihr Tun völlig verändert sein. Wie Tag und Nacht. Sie brauchen den neuen Notizenzettel, den weißen jetzt. Ich weiß nicht, ist er vorher ausgeteilt worden. Sonst müssen Sie ihn nachher mitnehmen. Der liegt da hinten auf den Gesangbuchschränken aus. Das ist ganz wichtig, denn sonst ist es umsonst. Ich kündige das jetzt nicht mehr ab. Das müssen Sie wissen, unsere Wochenveranstaltungen. Da sind so viele Freunde unter uns und die sagen, ich bin irgendwo so allein und die merken gar nicht, dass wir uns freuen, wenn sie näher zu uns hinkommen, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben und was das auch bedeutet, die Gemeinschaft mit anderen. Ich möchte Sie dazu aufrufen und ermutigen und darum nehmen Sie doch einfach diesen Zettel mit und schauen Sie, wo Sie mitmachen können, ob Sie einen Chor oder eine Dienstgruppe finden oder Sie müssen doch dabei sein, wo Sie andere Menschen sprechen können, die gleichen Fragen bewegen wie Sie. Und das ist was Wunderbares, wenn man dann Menschen kennenlernt, von denen man weiß, die beten für einen und die denken an einen und denen kann man auch mal was anvertrauen. Also bitte machen Sie davon Gebrauch. Das sind diese weißen Zettel, die da am Ausgang liegen. Wir haben am kommenden Samstag einen Straßeneinsatz auf der Königstraße. Wenn es Bindfäden regnet, dann fällt das aus. Aber wenn es so ein Wetter ist wie jetzt, wo man nicht weiß, ob es gleich regnet, dann kommen wir zusammen. Wir treffen uns um 10:30 in der Sakristei der Stiftskirche. Der Eingang beim Stiftsfruchtkasten. Wir freuen uns, wenn da welche mitgehen. Die Posaunen sind dabei. Dann singen wir wieder wie das letzte Mal nach unserem Liederbuch Groß ist dein Name. 10:30 in der Sakristei der Stiftskirche. Wir wollen noch vorher eine Gebetsgemeinschaft haben. Und da ist ja viel Volksauflauf in der Königstraße. Und das ist uns wichtig, dass wir Menschen, die keine Hoffnung haben, das Evangelium in kurzen Kurzansprachen mitteilen durch unsere Lieder und sie auch auf diese Weise einladen und auch Traktate verteilen. Es wäre schön, wenn Sie mitgehen können. Das Opfer heute, Sie haben diese Blätter ausgelegt, Hilfe für Brüder. Das ist eine einmalige, ja wir sagen, ein wunderbares Ereignis in der Geschichte auch unserer evangelikalen Missionen. Die evangelikalen Missionen haben sich alle zusammengefunden und haben sich entschlossen, in ihrer jetzigen neuen Nummer dieses Blatt beizulegen. Das ist was Großes, wenn über 20 Missionen sagen, obwohl wir selber dringend Opfergaben brauchen, diese gemeinsame Sache ist wichtig. Ich will kurz erklären, um was es geht. Wir haben durch unsere Missionsgesellschaften immer nur mit bestimmten Ländern oder Kirchen in gewissen Ländern Verbindung. Das ist meist aus der Geschichte verständlich, das war dort, wo einst die Kolonialverbindungen hingingen. So haben die Deutschen besonders nach Ghana Verbindung, Partnerschaft nennt man das heute. Aber die großen Kirchen, mit denen haben wir oft keine Verbindung, besonders auch, wenn sie nicht in den ökumenischen Gremien aus theologischen Gründen vertreten sind. Wir hatten zum Beispiel nie in Deutschland Verbindung mit der großen Kirche von Uganda. Wir haben nur über Festo Kevensre da Verbindung bekommen oder wir hatten mit der Kirche von Zaire oder so nur wenig Verbindung. Und da geht es nun darum auch, dass wir die Verbindung mit den uns nahestehenden bibeltreuen Kirchen und Gemeinden festigen und in ihren geistlichen Anliegen, in ihren Verkündigungsanliegen unterstützen. Und das soll auch mit dieser Aktion Hilfe für Brüder geschehen. Dafür ist heute unser Opfer bestimmt. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Eugen Kieferle, 73 Jahre, Schickstraße 3. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, sie wandeln und nicht müde werden. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.